Dann, ich habe die Fragen soweit ein bisschen versucht zusammenzufassen in der Zwischenzeit und vielleicht kann man mit kürzeren Antworten mehr Fragen durchgehen. Und Günther, ich möchte bei dir beginnen. Die erste Frage, die aufgekommen ist, ob du, ob man versteht, wie es zu Geruch und Geschmackssinnverlusten kommt.
Ja, es ist wohl auch eine zentrale Beteiligung des Virus im ZNS, wo es eben auch zu Entzündungen kommt und zumal da auch wahrscheinlich diese AC2-Rezeptoren sind, wo das Virus dann eben invasiv werden kann und diese Beschwerden dann entsprechend erzeugt.
Das SARS-Virus tut die AC2-Rezeptoren der Sensoren im Bereich der Nase und des Mundes und hier direkt infizieren und zerstören. Und deshalb haben manche Patienten im Verlauf der Erkrankung, manchmal über Monate, dann einen Verlust ihrer entsprechenden Sinne.
Okay, eine Frage, die sehr häufig gekommen ist, diagnostisch an dich gerichtet, Günther, ist, was ist jetzt der Unterschied in der Zuverlässigkeit zwischen einem nasalen, einem oropharyngealen oder einem tiefen oropharyngealen Abstrich in der
Ja,
Akkordeonkrebs?
also die Qualität des Abstriches ist wahrscheinlich das entscheidende Kriterium für die Diagnostik. Und zwischen den nasalen Abstrichen für die PCR und oropharyngeal, wenn es gut gemacht ist, es gibt ein paar Arbeiten, das schwankt ein bisschen, aber es gibt keine wesentlichen oder großen Unterschiede. Letztendlich ist das Problem so, wenn man den nasalen Abstrich nicht oft macht, dann scheut man sich eher davor, dass man da wirklich hinaufhört in die Nase, dass die Tränen fließen. In diesem Fall ist es besser, man macht einen tiefen oropharyngealen Abstrich. Bei den Antigentests muss man sagen, dass die meisten eigentlich nur für den nasopharyngealen Abstrich zugelassen sind und man nicht genau weiß, ob die beim oropharyngealen Abstrich ähnlich gut funktionieren. Es gibt jetzt einen, der dafür sozusagen das auch anbietet, aber das muss man erst einmal anschauen. Aber wichtig ist eben die Abstrichqualität und das, was man auch gehört hat, so bei manchen Screeningstraßen, dass da von der Seite hineingefahren worden, dass die Wangenschleimhaut abgestrichen worden ist und da ist der Abstrich eigentlich schon negativ, bevor man die PCR gemacht hat.
Ja, also es muss richtig unangenehm sein, man muss das Gefühl haben, dass jemand ins Hirn gestochen hat, dann ist es
So in der
richtig.
Richtung, ja. Man kann sich das auch selber machen, ja.
Und dann noch eine letzte Frage an dich, bevor ich dann, ich gehe so ein bisschen chronologisch durch, damit alle durchkommen. Was sehr häufig gefragt wird, was bezeichnet noch Infektiosität bezüglich des CT-Werts? Gibt es einen Grenzwert und so weiter?
Ja, da muss man mal unterscheiden. Also es gibt diesen CT-Wert vom Robert-Koch-Institut, der bei 30, das Center of Disease Control bei 33 festgelegt. Also wo ich dann davon ausgehe, dass die Viruslast so gering ist, beziehungsweise der CT-Wert ja nicht unterscheiden kann per se, ob ich lebendes oder totes Virus entsprechend nachweist. Und aber man darf nicht den CT-Wert allein sehen, sondern man muss natürlich auch sehen, wie lange ist dieser Patient schon krank. Also wenn ich jetzt einen CT-Wert habe bei einem Screening, wo ich K1-Personen abstreiche, dann kann es natürlich so sein, dass jemand noch in der Inkubationsphase ist oder präsymptomatisch ist und der CT-Wert noch niedrig ist und erst in der Anstiegsphase ist. Also CT-Wert über 30, Interpretation mit entsprechender Krankheitsdauer, wann haben die Symptome begonnen? Und wenn der eben dann über einen gewissen Wert ist oder vielleicht auch ein zweites Mal das bestätigt ist, weil auch hier die Abstrichqualität natürlich eine Rolle spielt, dann kann man davon ausgehen, dass dieser Patient nicht mehr so infektiös zu behandeln ist.
Okay, wie wird das bei uns gehandhabt? Christoph, die Frage bei dir ist sehr häufig gekommen, dass mit wann mal Remdesivir beginnen soll. Warum erst am Tag 5, wenn da schon die Entzündung beginnt? Vielleicht kannst du das noch einmal klären.
Das Remdesivir ist ja zugelassen, erst dann, wenn es eine Covid-Erkrankung vorliegt, die sauerstoffpflichtig ist. Und leider ist es so, dass diese Studien jetzt zunehmend zeigen und letztlich auch die Rationale einer antiviralen Therapie gut hilft, wer früh hilft. Wir kennen das ja alles vor jetzt über 20 Jahren mit dem Oseltamivir, als das hier Eingang gefunden hat für die Therapie der Influenza. Da ist man immer drauf gekommen, wenn man das quasi 6 Stunden nach Symptombeginn gibt, ja, dann gibt es keine Grippe. Ja. Und einen ähnlichen Weg macht das Remdesivir jetzt seit Beginn des Jahres. Das haben wir begonnen, bei den invasiv Beatmeten zu geben. Und jetzt gehen wir immer weiter nach vor. Ich bin mir heute nicht sicher, wann der ideale Einsatzort ist. Ja. Wir geben das auf jeden Fall deutlich, deutlich früher, insbesondere bei Patienten, die einen Risikofaktor für einen schweren Verlauf haben. Die sind ja erwähnt worden, die das Mellitus, hohes Lebensalter vor, Flimmerhatterosklerose und so. Also diese Gruppe, die scheint davon zu profitieren. Und das Ziel ist ja immer, die Krankheit dort einzufrieren, wo sie gerade ist. Ja? Also dass nicht jetzt da die Erbopflichtigkeit in eine nicht-invasive Beatmung und Intubation und so weiter führt, sondern dass der dort bleibt, wo er ist. Der Patient ist gleich eben auf der Normalstation. Ja? Also okay. Das ist das Ziel einer früheren Therapie letztlich immer.
Dann gab es noch eine Frage, das ist Calcineurin-Inhibitoren. Da gab es beim MERS und SARS-1 offensichtlich Fallstudien, die einen milderen Verlauf gezeigt haben. Ist dir da etwas bekannt?
Nein.
Okay. Und eine weitere Frage ist, was mehrfach gefragt wurde, ob Hochdosis Vitamin C oder andere Antioxidantien irgendeinen Effekt haben. Und es ist auch die Frage, ja, wie man ambulante Patienten ein bisschen betreuen kann, damit sie nicht diese schwere Verlaufsform entwickeln.
Ja, also vielleicht, ich meine, was man zu den Therapien, ich habe mal so Zettel, ja, also das Vitamin D, da ist gezeigt worden, dass jener den niedrigen Spiegel hat, dass er dann ein schlechteres Outcome hat im Krankenhaus. Das wissen wir von jeder Krankheit. Ja, wurscht, welche Krankheit den Menschen mit einem niedrigen Spiegel, die haben immer ein schlechteres Outcome. Also man kann, also wenn man möchte, kann man also Vitamin D nehmen. Das tun eh viele. Das schaut auf keinen Fall jetzt in der kalten, sonnenarmen Jahreszeit. Das zweite ist die Grippeimpfung. Da gibt es eine schöne Arbeit, die gezeigt hat bei Gesundheitsarbeitern, und da hören ja jetzt viele zu, dass wenn man sich Grippe impfen hat lassen in der Saison 1920, dass die Wahrscheinlichkeit, dann als Gesundheitsarbeiter eine SARS-CoV-2-Infektion zu bekommen, um 40% geringer ist. Und die Holländer haben gezeigt, das hängt mit dieser unspezifischen Immunsystem, ihr kennt es euch dreimal besser aus, zusammen. Jedenfalls ist das jetzt einmal bestätigt. Da gab es eine erste Arbeit schon vor ein paar Monaten. Also Grippeimpfung macht heuer so viel Sinn für uns wie noch nie, damit man eben die Fitness des medizinischen Personals erhält. Und was das Vitamin C betrifft, na meine Güte, ich meine, also nutzt nichts, schadet nichts, ja, sage ich nichts. Ich finde spannend noch einmal österreichische Entwicklung, die Rohalge, das Jota-Karagelan, das studieren wir jetzt in zwei Indikationen. Das eine ist jetzt als Prävention, den Nasen- und Rachenspray, vierstündlich wirkt das ja. Das macht einen Biofilm in der Nase und eben im Rachen, dass wir den Effekt der Maske erhöhen, ja, dass wir uns nicht selber anstecken dauernd bei den Patienten. Und es wird auch therapeutisch, dann ab Jänner, Februar wollen wir da so weit sein, das auch therapeutisch einzusetzen. Es gibt ja erste Experimente, die da wirklich sehr positiv sind aus Argentinien, wo das gegeben worden ist bei 100 Gesundheitsarbeitern. Und wenn die das nehmen, dann kriegen sie halt keine SARS-CoV-2-Infektion. Ja. Also das ist auch spannend und das ist verfügbar. Ja. Also das kann man sich kaufen in der Apotheke. Das gibt es schon. Aber dann ist es einmal aus mit dem, was man präklinisch machen kann. Ja.
Okay, eine Frage, die auch häufig gekommen ist, ist, ob eine Thromboseprophylaxe, also die Fragen sind oft, wie man ambulant Menschen helfen kann. Und eines ist auch, ob eine Thromboseprophylaxe bei Patienten, bevor sie ins Spital kommen, Sinn machen würde. Ja.
Also oder die thrombotische.
Ob Aspirin hilft.
Ja. Aspirin ist okay, ja, also das passt, bei Kindern nicht, aber sonst für Erwachsene ist gut. Und zur Thromboseprophylaxe ist es so, die thrombotische Mikroangiopathie ist ja, der Günther hat das schön gezeigt, ist ja sozusagen die Physiologie dahinter, dass die klinischen Zeichen dann entstehen. Ja? Und wenn die klinischen Zeichen entstehen, dann brauchen wir auch was dagegen. Das heißt, wir sprechen uns gegen eine Thromboseprophylaxe in der frühen Krankheitsphase, sage ich Symptomtag 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter aus, geben das aber am ersten Spitalstag dann sofort und wissen nicht aber, und das habe ich auch im Slide was geben sollen, das ist völlig offen. Ich habe Diskussionen mit den Pulmologen, die sind also für eine länger dauernde Therapie, weil sie eben schon Pulmonalembolie und so weiter gesehen haben, dann auch in der Post-Covid-Phase. Also diese Frage ist offen, aber man kann das vermutlich pragmatisch entscheiden und einen Monat nach der Entlassung das weitergeben. Das wäre heute einmal durchaus eine Möglichkeit, das so zu beantworten.
Okay, ganz dringend, da kommt jetzt ein paar Mal herein. Kannst du bitte noch einmal den Namen von diesem Spray wiederholen, von Aachen, von dem Schutzfilm?
Ja, das ist das Karagelan aus der Rotalge, Coldamaris heißt es. Das ist ja so banal, das brauche ich gar nicht sagen.
Ich finde es nicht, aber okay, dann danke vorerst.
Ich komme zurück. Die von der Wettwett, die haben das entwickelt vor 10 Jahren oder so.
Die Rotalge, okay. Dann möchte ich zum Thomas kurz mal. Thomas, was eine Frage war, die vielfach gestellt wurde, ist, ob Bauchlagerung auch bei Nicht-Intensivpatienten indiziert wäre.
Ja, also da gibt es Berichte. Ich glaube, Christoph, bei euch macht man das routinemäßig eben, dass Patienten, die sich quasi wach selbst auf dem Bauch lagern, entsprechend im Bett drehen, profitieren. Und wir haben das schon auch probiert bei Patienten, also die heute schon auf die Intensivstation gekommen sind mit ERVO, also Highflow-Therapie. Muss man auch managen können. Ja. Da braucht es entsprechendes Pflegepersonal dazu. Ich habe jetzt gerade einen Bericht gelesen im Intensivnews von eurem Pflegeteam, Christoph, der sehr beeindruckend war, finde ich, weil die sich da, also das ist wirklich eine Domäne eines guten Patientenmanagements durch die Pflege, wo der Patient halt auch entsprechend mitarbeiten muss. Aber so wie ich das sehe, könnte das also zumindest für gewisse Patienten sehr wohl was bringen. Ich weiß nicht, ob du noch dazu was sagen willst, Christoph.
Wir sagen bei Aufnahme, also wenn einer, sobald er die Brille kriegt, die Sauerstoffbrille, sagen wir ihm, er soll, ab jetzt ist er ein Grillhändel und er soll sich als solches fühlen. Und da muss er gedreht, da muss er sich selber drehen. Und das machen wir heute, im Favoriten haben wir so eine Ausdrucksform. Aber das funktioniert wirklich super und die messen das ja mit ihrer Sonde und sind dann motiviert und sehen, wie es das bringt. Also das ist eine sehr banale Therapie, was mit Pflege und der Patient selber hilft damit.
Es ist noch eine Frage reingekommen, die ich für wichtig erachte. Vielleicht weiß nicht, wer sie beantworten will. Als Hausarzt ist das Kriterium der Spitalseinweisung unscharf, neben Sättigung oder Atemfrequenz und Vitalparameter ohne Blutgasanalyse. Was empfiehlt ihr da?
Wir haben ja in Wien, da gibt es ja 3500 Pulsoximeter, die muss man sich halt von der MA15 holen. Ich weiß jetzt nicht, wie das organisiert ist. Ich bin ja kein Hausarzt. Aber das ist absolut empfohlen, dass man präklinisch, also vor dem Spitalsaufenthalt, vor allem in dem vulnerablen Fenstertag, Symptomtag 7 bis 10, sich selbst also diese Sauerstoffsättigung misst. Und man hat die Möglichkeit, also online sich das zu bestellen. Das kostet 12 Euro. Also das ist quasi, wenn man so möchte, das moderne Fiebermesser, Fieberthermometer. Das ist genau das, was wir für diese Covid-Patientinnen brauchen. Es ist banal zu erklären, ja, wenn der Sensor da nicht funktioniert, na, dann muss ich es halt selber messen. Und dann kann ich es auch sehen und dann kann ich auch sagen, wenn er unter 95 geht oder 94, 93, das bin mir nicht sicher, aber dass ich mir dann eine Hilfe hole und halt den Hausarzt, die Rettung, die 14,5, irgendjemanden anruft, dass ich dann ins Krankenhaus komme, Labor kriege und eine Lungenröntgen und dann mal schauen, wie es mir geht. Ja, wichtig ist, dieses Symptomtag 7 bis 10, das ist die wesentliche Zeit und da gehört das Pulsoxygen. Es sind ja drei Kriterien. Ja. Das eine ist die Entsättigung, das zweite ist der erneute Fieber, das dritte ist die Dyspnoe. Wenn die drei Kriterien sind, muss ich ins Krankenhaus. Ja. Und da muss ich halt die Sättigung messen.
Okay, dann danke und nochmal zurück, Thomas, zu dir. Die Frage, also noch eine Frage zur Bauchlagerung war, wie lange ihr das macht oder ob es da irgendwelche Zeitfenster gibt, die man beachten soll oder ob das Patienten individuell ist quasi.
Ja, also wie lange wir grundsätzlich beim Patienten Bauchlagerungen machen oder wie lange sozusagen ein Bauchlagerungszyklus dauert. Also wenn es um das zweite geht, da wird empfohlen, dass es mehr als 16 Stunden pro Tag sein muss. Das wissen wir aus einer großen ARDS-Studie aus Frankreich, dass es wahrscheinlich die Effektivität erhöht, je länger man das macht. Also wir machen das eigentlich relativ pragmatisch. Also wir drehen den Patienten auf den Bauch, schauen einmal, ob der respondiert. Das heißt, einfach besser wird von seinem Gasaustausch und dann lassen wir ihn mal auf dem Bauch liegen, am besten über Nacht. Also man dreht ihn am Tag auf den Bauch, da hat man auch mehr Pflegepersonal da. Lasst ihn dann über Nacht am Bauch liegen. Wir würden ihn einmal am Tag zurückdrehen und dann schauen, wie geht es dem Patienten. Wenn der massiv einbricht mit seiner Oxygenierung, dann würde ich ihn sehr rasch wieder auf den Bauch drehen und für die nächsten 24 Stunden oder sagen wir bis zum nächsten Tag wieder liegen lassen. Wenn der stabil ist, wenn sich der nicht verschlechtert in Rückenlage, dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Zeit, dann würde ich ihn vielleicht ein paar Stunden am Rücken liegen lassen, schauen, wie sich es entwickelt, schauen, wie sich die Atemmechanik verändert. Ich würde aber auf jeden Fall empfehlen, zwei, drei Bauchlagerungszyklen auf jeden Fall zu versuchen, bevor man endgültig beurteilt, ob das ein Responder ist oder nicht. Aber die Empfehlung, die evidenzbasierte Empfehlung ist mindestens 16 Stunden pro 24 Stunden.
Okay, vielen Dank. Frau Professor Friesenecker, eine Frage, die erste Frage, die gleich kam, war, wie weit sind wir realistischerweise noch von der Notwendigkeit einer Triage in den Spitälern entfernt? Was ist da Ihre Einschätzung?
Ich denke, dass man das schwer sagen kann. Es ist die Frage, sind jetzt einige Zeit im zweiten Lockdown, so in der zweiten Woche. Und ich denke, wir sind mit dem, was passiert, immer 2 Wochen hinterher, weil die Inkubationszeit ja lang ist. Also ich hätte jetzt mir noch nicht erwartet, dass man an den Zahlen jetzt schon große Veränderungen sieht. Und wir werden vielleicht jetzt dann so in Anfang nächster Woche anfangen zu sehen, wenn die Maßnahmen greifen, dass die Zahl der Neuerkrankungen zurückgeht. Und wenn das so wäre, dann denke ich, kommen wir schon unter Umständen jetzt so derweil noch rum, dass wir mit den Betten auskommen. Aber ich kann für Tirol einfach nur sagen, dass es einfach wirklich knapp ist. Also es ist durchaus möglich, dass wenn die Zahlen weiter steigen und viele Patienten gleichzeitig kommen, wir einfach dann irgendwann nicht mehr jonglieren können und einfach entscheiden müssen, ob Patienten Betten kriegen oder nicht. Derzeit haben wir sie alle noch untergebracht.
Ja.
Kann man nicht genau sagen, wann, aber es steht so, ja. Es steht im Raum.
Ja, absolut. Das ist knapp. Dann noch eine Frage, sehr konkret. Sollen diese Scores, die Frailty und so weiter, also schon bei Aufnahme bei jedem Patienten gemacht werden? Ja. Weil dann ja nicht mehr alles erhebt.
Genau, ADL-Score eignet sich, das kann die Pflege sehr gut machen, weil das Qualitäten sind, die die Pflege sowieso immer erhebt und man kann dann einfach diese Punkte zuordnen, das ist total schnell gemacht. Und der Frailty-Score, das machen eigentlich die Ärztinnen und jeder, der den Patienten zuerst sieht und Zeit hat, der kriegt diese Checkliste und füllt die Dinge aus, die er ausfüllen kann. Das heißt, er füllt die Komorbiditäten aus und er füllt den ADL und den Frailty-Score aus. Muss der Patient operiert werden, kann man den Post-Pom-Score mit dazu ausfüllen. Soll der Patient auf die Intensivstation, kann man sich den SOFA-Score an den Organfunktionen anschauen. Der passt relativ gut zu den Organfunktionen, die man auch sieht, die sich verändern bei einer Covid-Infektion. Also derjenige, der den Patienten als erster sieht, fängt an, dass er den Patienten in diesem Scoring-Sheet ausfüllt und wenn der Patient weiter durchs Krankenhaus geht, wird immer mehr ausgefüllt und schlussendlich muss man dann entscheiden, ob man Palliativdienst braucht oder nicht oder ob ein Intensivbett da ist.
Nur kurz, Christoph, und als zusätzliche Frage, ob Begleiterkrankungen also zum Beispiel ein Nierenversagen erst zählt, also ob das jetzt eine chronische Kondition sein muss oder ob das erst zum Beispiel bei der Verschlechterung der Erkrankung als Begleiterkrankung zählt.
Genau, Begleiterkrankung ist eine Erkrankung, die der Patient hat, wenn er ins Krankenhaus kommt mit der Erkrankung.
Also ein chronisches Nierenversagen zuvor, aber nicht ein akutes.
Eine chronische Niereninsuffizienz, kompensiert oder nicht, ist eine Begleiterkrankung. Es hat ja die Begleiterkrankung an sich keine direkte Konsequenz, aber wenn einer jetzt mit 4, 5 schweren Begleiterkrankungen kommt, die können aller Art sein. Das betrifft das Herz, die Lunge, die Neurologie, das Autoimmunsystem, Tumoren. Also das ist ganz weit alle Begleiterkrankungen dieser Welt zusammen mit den Scores und dann gilt im Vergleich zu schauen, welcher Patient die beste Überlebenschance und das beste Outcome hat. Und wir wissen, wenn wir die Scores dann noch dazu machen, die Gebrechlichkeit und die Fitness im täglichen Leben betreffen, dass das streng korreliert ist mit gutem oder schlechtem Outcome, wenn Patientinnen intensivpflichtig werden. Und die Patientinnen sind dann die man in der Triage-Situation relativ schnell ausschaltet. Viele von den Patientinnen kommen unter normalen Bedingungen sehr wohl auf die Intensivstation. Und man schaut sich das einfach ein paar Tage an, wie es geht und kann dann immer noch einen Therapierückzug machen. In dem Fall, Triage heißt raus, palliativ, sterben.
Ja, okay. Danke vielmals. Ich komme gleich wieder zu dir. Also du möchtest. Günther, eine Frage.
Nein, ad hoc. Es gibt ja wahnsinnig viele Scores und so. Und die Engländer haben sich die Mühe gemacht mit 20.000 Patienten. Alle Scores, die es jetzt für Pneumonien und Sepsis und so weiter gibt, durchzurechnen und haben ein Validierungsexperiment auch gemacht. Und wir verwenden jetzt, seitdem die Publikation heraus ist, das ist seit September, diesen 4C oder 4C Mortality Score. Und den machen wir bei Aufnahme. Ja. Ich weiß aber noch nicht, was der aussagt. Ja. Also wir schauen uns das jetzt einmal an, ja, um quasi zu wissen, wer da Risiko, also ein höheres oder ein geringeres Risiko. Und ich muss ehrlich sagen, dabei gebracht hat es nicht viel, ja, wenn man die Patienten sieht, also erfahrener Arzt weiß das ja eh und die Pflege und so. Also das ist ein bisschen noch nah.
Ja. Man muss dazu sagen, es geht bei der Checkliste auch um die Dokumentation. Wenn wir sehr viele Patientinnen in schneller Zeit unter Triage-Situation behandeln müssen, dann muss man ganz kurz auch nachweisen können, dass man gewisse Dinge bedacht hat. Und wenn man das dokumentiert und sein Kreuzchen macht, dann kann der Rechtsanwalt, der nachher fragt, hat man dann auch in der Hand und sagt, wir haben uns beim Herrn Müller überlegt, wieso der palliativ gegangen ist und nicht auf die Intensivstation. Also wenn man Zeit hat, diese Dinge auszufüllen, das kann ja wirklich im Stress der Triage, wenn es zunimmt, dann auch so sein, dass man das nicht mehr ausfüllen kann, weil man die Zeit dazu noch hat, dann bleibt schlussendlich, wie in Italien und Frankreich gesehen, das Alter alleine. Und das ist aber eigentlich was, was man vermeiden möchte. Und deswegen haben wir diese Checkliste gemacht, wenn Zeit ist, dass man sich die anderen Qualitäten überlegen kann. Und ADL und Frailty sind jetzt Scores, die sehr einfach zu machen sind. Es gibt viele Scores, die sehr gut sind und die aber sehr komplex zu machen sind. Und wir brauchen in der Situation aber einfache Scores. Und beide Scores sind einfach und haben eigentlich eine gute Literatur in Bezug aufs Outcome.
Vielen Dank. Nochmal zurück zur Diagnose, weil da viele Fragen auch zu diesem Antigen-Test gekommen sind. Günther, ich habe gesehen, du hast einen schon beantwortet. Dennoch was ist deine Einschätzung zu Antigen-Tests versus als Screening-Methode bei asymptomatischen?
Ich bin da sehr skeptisch und ich befürchte, dass da mitunter mehr Schaden als Nutzen angerechnet wird. Und zwar aus folgenden Gründen. Das Erste, was für den Test natürlich zählt, ist die Sensitivität. Und wir haben gesehen, bei denen, die einen CT-Wert unter 30 haben, je nach Test ist die Sensitivität ungefähr 80%, wenn man davon ausgeht, dass der Abstrich richtig gemacht ist. Das Zweite ist die Spezifität und die ist irgendwo über 95%, 96%, 97%. Und jetzt ist die Frage, wie viel habe ich die Vortestwahrscheinlichkeit? Und wenn ich davon ausgehe, dass ich jetzt 1% Vortestwahrscheinlichkeit habe, das heißt 1% der Österreich ist jetzt krank und die Tests jetzt 1 Million, dann fische ich zwar von den 10.000 Infizierten fische ich 8.000 mit dem Test heraus, 2.000 identifiziere ich nicht. Aber wenn ich jetzt eine 97-prozentige Spezifität habe, dann finde ich auch 30.000, die positiv sind, aber nicht krank. Das heißt, ich finde 8.000 Kranke von 10.000 und finde 30.000, die nicht krank ist. Das zweite Problem, was ich auch noch sehe, ist, dass der Test vielleicht auch verwendet wird, um sich sozusagen frei zu testen. Dass man sagt, ich gehe jetzt mal feiern, schaue auf den Test, wie es ausschaut. Und wenn ich negativ bin, kann ich mir eh alles erlauben. Und dann gab es halt das gleiche Problem wieder, weil halt vielleicht die Virusinfektion noch nicht erkannt wurde und der Abstrich nicht so besonders war. Deswegen, glaube ich, sollte man diese Frage eigentlich in die Hand von Fachgesellschaften legen und von Spezialisten, die darüber entscheiden sollen. Und ich glaube, wenn die Infektionszahlen höher werden, kann das durchaus ein Tool sein, was man mal drüber nachdenkt. Aber primär ist der Test für symptomatische Patienten da, aber nicht sozusagen für Massenscreening.
Und wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, im Abstand von 5 Tagen einen Test macht, wo quasi die Inkubationszeit so circa abgedeckt ist, würdest du dann sagen, dass es sequenziell mehr Sinn machen würde?
Ja, macht auch nicht mehr Sinn. Du triffst vielleicht öfters was, aber du hast immer noch diese 80-prozentige Sensitivität und die Spezifität verändert sich auch nicht. Das heißt, wenn du sequenziell mehr testest, hast du mehr falsch positive und ziehst eigentlich mehr Leute aus dem System, die eigentlich gar nicht krank sein.
Ja, okay. Gut, Christoph, du hast erwähnt, ihr habt viele schwangere Patienten und es kann man vielfach fragen, ob das einen Einfluss hat auf das Neugeborene oder ob die Schwangerschaft ein Problem ist. Kannst du vielleicht da was sagen?
Antwort ist, grundsätzlich ist die Schwangerschaft, die Schwangerschaft kein Risikofaktor für einen schweren Verlauf, ja. Es ist aber so, dass es natürlich Einzelfälle gibt, die auch die jetzt nicht das SARS-CoV-2 positiv sind, ja, und schwanger mit den verschiedenen Problemen, sondern auch eine Infektion bekommen. Ja. Also da haben wir, aber Gott sei Dank muss man sagen, diese Gruppe ist relativ gering. Ja. Also was jetzt mit der Ausbreitung der Infektionen passiert, ist halt, dass Schwangere positiv werden und dass das im Bereich der Geburtshilfe. Und bei uns ist eine Riesengeburtshilfe, ist halt ein Problem, das ist eh angesprochen worden, dass man es halt trennt, gell? Also dass das halt nicht mischt, ja? Weil natürlich die anderen Schwangeren sich jetzt Covid-mäßig nicht anstecken wollen. Wobei das falsch, Covid ist es nicht, das ist eine SARS-CoV-2-Infektion, was die haben. Ja? Ich schrecke aber nicht davor zurück. Wir hatten eine Patientin, auch erinnere mich, die wirklich also schwere Covid-Infektion hat und man muss da, denke ich, auch frühzeitig antivirale Therapie geben, also nicht schreckhaft sein jetzt, ja. Wenn das ein schwerer Verlauf ist und sich das ankündigt, eine Entsättigung eintritt und so weiter, da steht man ja mit dem Rücken an der Wand und da ist Dexamethason darf man nicht geben, Methylprednisolon geben, unserem Remdesivir halt früh.
Dann habe ich noch eine Frage an Christoph oder Günther. Da kann man fragen, wie diese Langzeitresiduen oder diese Langzeitfolgen, ob es hier therapeutisch irgendwas gibt, ob man da auch Cortison irgendwas erreichen kann oder wie diesen Menschen geholfen werden kann.
Im Endeffekt bei den Langzeitfolgen, vor allem wenn die Leute noch eine Diffusionsstörung haben, scheint Cortison schon was zu bringen. Also allerdings nicht in dieser hohen Dosis, aber so mit 25 Milligramm Albrednisolon werden die Leute nicht relativ schnell besser. Ich glaube, wichtig ist der Follow-up der Patienten und auch mit der Physiotherapie. Was die Patienten uns berichtet haben, dass so die normale Rehabilitation, die sie zum Beispiel nach einem Myokardinfarkt oder was mitmachen, dass das für viele Covid-Patienten, vor allem wenn sie auf der Intensivstation waren, einfach viel zu anstrengend ist. Also es braucht eine schrittweise physikalische Therapie und eben auch ein Follow-up eben mit einer Lungenfunktion, wenn man das Gefühl hat, man hat noch eingeschränkte Atemarbeit. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist für die Patienten.
Okay. Wir haben jetzt die Pulmologen in Wien und die Kardiologen bemüht, und das ist ein gesamte Daten, jetzt so ein Follow-up-Prozedere zu machen, auch für die niedergelassenen Kollegen, dass die wissen, wann darf der wieder tauchen gehen oder solche Sachen. Und da läuft natürlich eine riesige Follow-up-Studie, wo wir uns auch die Fragen der pulmonalen Hypertension, die da postinfektiös auftreten kann, näher anschauen können, weil das krankheitsimmanent ja spannend ist. Also ich denke, vieles ist offen, aber wie der Günther sagt, eine Prise Steroid, das hat noch keinen geschaut, ja, und da nutzt nichts, schadet nichts. Das ist im Moment auch der Ansatz, wie es gemacht wird bei Diffusionsstörung.
Vielleicht noch ergänzend, was wir nicht gesehen haben nach 3 und 6 Monaten, sind persistierende kardiale Schädigungen im Sinne einer Kardiomyopathie und auch keine pulmonalen Hypertensionen. Vielleicht das gute Nachricht. Ja.
Danke, weil es gab auch eine Myokarditis-Frage. Thomas, noch eine Frage. Was auch gefragt wurde, ist, ob wir bei den Recruitment-Manövern oft Barotrauma oder Pneumothorax oder ähnliches Probleme habt.
Nein.
Gut, zweite Frage.
Naja, man muss das natürlich schon so machen, also nicht unkontrolliert, sondern unter Beobachtung der Atemmechanik, unter Beobachtung der Hämodynamik. Also ich würde nicht einfach so völlig unkontrolliert bei jedem Patienten. Ich würde es auch nicht bei einem Patienten machen, zum Beispiel mit einer COPD. Ich würde es nicht bei einem Patienten machen mit restriktiven Lungenstörungen, mit einer überblähten Lunge, da ist das mit einem Emphysem natürlich schon gar nicht. Also da ist das alles kontraindiziert. Also man muss schon wissen, was man tut. Ja. Aber ich habe das ein einziges Mal gesehen nach einem Recruitment-Manöver vor vielen Jahren. Da kam es zu einer Lungenhernie zwischen den Rippen raus. Und das war ganz beeindruckend, aber sonst habe ich das noch nie gesehen.
Okay. Und dann eine sehr konkrete Frage. Es gab irgendwie Kollegin oder Kollege, sagt, dass bei einer High-Flow-Einschulung gesagt wurde, dass es normal sei, dass Patienten, die von der Nasenbrille an den High-Flow kommen, die periphere Sättigung sich initial verschlechtert, ob das richtig ist und wenn ja, warum?
Nein. Also das sehen wir nicht. Ich meine, es ist natürlich ein Wechsel. Ja. Das heißt, vielleicht gibt es da sozusagen einen Tipp oder eine kurze Pause, wenn halt nicht der entsprechende Flow ist. Man muss halt den High-Flow auch entsprechend einstellen, gleich von Anfang an. Bei manchen Patienten ist es so, wenn man das wirklich gleich mit 50, 60 Liter laufen lässt, ist das für die Patienten natürlich schon eine Gewöhnungsphase. Es mag schon sein, dass es da zu irgendwelchen Dyssynchronien kommt, aber im Prinzip sehen wir das nicht.
Okay. Ja, schon. Dann noch mal anschalten. Wir sagen den Patienten immer, sie müssen zuerst ausschnaufen, bevor sie einschnaufen. Dann geht das Ganze leichter. Und da könnte man vorstellen, wenn einer versucht einzuschnaufen und der kriegt dann keine Luft, dass das, wenn einer Lungen schlecht ist, man das erstmal schneller sieht. Also sagen, reinpusten und dann einschnaufen, dann geht es besser, so als Tipp.
Ein guter Tipp. Und dann vielleicht als abschließende Frage noch, damit wir auch zum Abendessen kommen. An Professor Friesenecker, wann kehrt realistischerweise mit Hilfe von Impfung etc. die vorgewohnte Normalität wieder ein?
Wenn ich das wüsste, wäre sehr wahrsagerisch unterwegs. Das kann man überhaupt nicht sagen. Ist ja auch noch die Frage, wann und ob die Impfung für wen und in welchem Ausmaß kommt. Ich denke, die Impfung kann unter Umständen Entlastung bringen. Das würde ich mir sehr erhoffen. Wir haben ja jetzt vielversprechende Ansätze in die Richtung auch unterschiedlicher Art. Aber das kann man so nicht sagen. Und ich denke, dass auch die Impfung 2, 3 Jahre wird es immer dauern, bis es dann so wirklich greift. Also da kann man nicht wirklich das festlegen.
Ich glaube auch, dass das seriös schwierig zu beantworten ist. Und ich glaube, wir können uns auf noch ein paar Jahre einstellen in Wirklichkeit. Ja. Okay, ich danke euch allen wirklich. Ich glaube, das war eine sehr, sehr erfolgreiche Sitzung. Es war sehr informativ. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht noch einmal zusammenkommen im Verlauf der nächsten Monate, oder ich würde mich dann rühren bei euch und wäre sehr dankbar. Und ich möchte noch auf unseren nächsten Vortrag verweisen, der am Mitte Dezember stattfinden wird. Und da geht es um die Mutationen der SARS-Coronaviren in Österreich. Und Andreas Bergtaler vom CEM hat über 400 Viren sequenziert in Österreich und wird uns hier berichten über die Mutationen, die hier, damit kann man ein bisschen über die Geschichte und die Zukunft dieser Viren sprechen, auch anlässlich dieser ganzen Nerz-Schlachtungen, die jetzt stattgefunden haben, wo eben die Mutationen zum Thema wurden. Ich glaube, es ist nicht beunruhigend, aber ich sage es nur, das machen wir im Dezember. Und da werden auch die Fragen, gab ein paar Virusfragen, die werden dort auch besser beantwortet werden vom Virologen, glaube ich. In diesem Sinne, ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich danke Ihnen allen sehr herzlich. Ah ja, noch was. Es gab die Frage, ob die Folien vorhanden sind für alle Mitglieder. Ein kleiner Aufruf an die Mitgliedschaft. Sind die Folien und die Vorträge online einsehbar? Das heißt, gegen einen kleinen Mitgliedsbeitrag können Sie das alles noch einmal anschauen, in Ruhe mit Ihrer Familie. Okay. Damit vielen, vielen Dank, auch für diese Spontanität, dass ihr da alle zugesagt habt und für diese wirklich fantastischen und interessanten Vorträge und schönen Abend allesamt.
Danke, schönen Abend. Tschüss.
Danke.
Ciao.
Schönen Abend noch.